Willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. In der 5. Episode durfte ich mit Gwen Dolin sprechen. Sie ist eine Musikerin aus Chemnitz. Ja, da kommen auch andere Bands her. Sie hat auch noch ein Duo. Tränen heißt das. Das macht sie mit ihrem Partner, mit Steffen. Den kennt man auch von Kraftklub. Das ist aber ganz wenig Thema in diesem Podcast, denn es geht ja um ihre Gefühlswelt. Sie hat ein ganz tolles Album rausgebracht. Das heißt X-Rated Feelings. Da spricht sie auch sehr offen über ihre psychische Gesundheit. Sie spricht in diesem Podcast über ihre Diagnose, über Angst und wie es ist, als Indie-Künstlerin im Endeffekt nicht so viel zu verdienen. Also die Realität nochmal. Auch wenn man auf großen Bühnen steht, dass das nicht unbedingt jetzt immer mit ganz viel Sicherheit zu tun hat. Wenn ihr diesen Podcast mögt und ihr hört den gerade über eure Lieblingsplattform, sei das Deezer, sei das Apple, sei das Spotify oder sonst irgendeine Plattform, gerne das Ganze abonnieren. Ihr könnt auch gerne Sternchen da lassen, wenn es euch gefällt. Wenn ihr diesen Podcast, das ein Videopodcast ist, über YouTube guckt, dann auch gerne den abonnieren. Das würde mir sehr helfen für mehr Sichtbarkeit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein in Folge Nummer 5 mit Gwen Dolin. Viel Spaß dabei. Sie checkt nochmal, weil sie war gerade beim Friseur und hat die Haare schön. Seitdem habe ich Wolfgang Petri.
Ich habe die Haare schön. Und einen Pickel in der Fresse, den größten seit langem.
Haben wir beide.
Es ist. Du hast ihn am Hals, da sieht man ihn nicht.
Da habe ich ihn. Aber beide genau auf der Seite, wo wir gefilmt werden. Mhm.
Ich überlege gerade, ob ich das noch irgendwie hier schön dekorieren könnte, weil ich habe so einen coolen Ohrring und jetzt sieht man den nicht. Naja, also eigentlich sehe ich besser aus.
Ich finde, du siehst immer toll aus. Finde ich ja. Wirklich, weil du einen eigenen Stil hast, weil niemand anderes deinen Stil hat.
Findest du?
Ja.
Naja.
Also, nee.
Okay, cool.
Man erkennt dich. Also ich werde immer auf der Straße gesehen oder auf der Autobahn und ich war es aber nicht, weil ich auf der Couch Netflix geguckt habe. Du warst doch da und da und du warst auf dem Konzert. Nee,
war ich nicht.
Nee, also ich habe so ein Allerweltsgesicht scheinbar, deswegen das hast du nicht.
Ah, okay.
Ja.
Danke.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du ein Allerweltsgesicht hast, du hast halt lange braune Haare.
Ja.
Und lange braune Haare haben halt viele Leute.
Das stimmt.
Aber du hast doch halt sehr schöne Haare. Wenn ich so dicke, geile Haare hätte, hätte ich auch lange braune Haare.
Dankeschön. Komplimente annehmen muss ich noch lernen. Wir haben ja tatsächlich beide dieselbe Diagnose. Und zwar ADHD.
Ja.
Du hast, deine Diagnose aber erst vor einem Jahr bekommen, ne?
Ja, vor einem Jahr habe ich so eine Diagnose bekommen von einer Ärztin, die mich nicht kannte, weil, ja, das ist ja die letzten 5 Jahre so unfassbar im Trend. Das kriegt ja auch wirklich noch der letzte Dorfmensch mit, der nicht im Internet ist, dass irgendwie extrem viele Menschen einfach mit ADHS diagnostiziert werden, extrem viele Erwachsene, gerade auch erwachsene Frauen. Und deswegen habe ich mich irgendwie so ganz lang darum rumgedrückt, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte schon, seit ich das erste Mal gehört habe, dass man das auch noch im Erwachsenenalter haben kann, das Gefühl, dass ich das ziemlich sicher habe. Aber irgendwie fand ich es halt unangenehm, dass so viele Leute das irgendwie von sich jetzt sagen und damit auch so nach draußen gehen und das dann für ihr Social Media nutzen. Das soll auch gar kein Judgment sein von diesen Menschen, aber ich fand es irgendwie, es hat sich angefühlt, als würde ich mich dann mal in so einen Trend einreihen. Und außerdem natürlich auch das Imposter-Syndrom, dass ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich schummel und das eigentlich gar nicht wirklich habe. Aber ich habe mich dann doch überwunden. Und diese Psychiaterin war eine Vertretungspsychiaterin von einer Psychiaterin, bei der ich vorher schon wegen anderen Sachen war, aber auch noch nicht oft, weil ich ja auch noch nicht lange in Chemnitz wohne und es erstmal auch natürlich ewig gedauert hat, bis ich überhaupt irgendwo einen Termin bekommen habe. Diesen Termin habe ich dann bekommen, habe ein halbes Jahr drauf gewartet, dann ist die Ärztin krank geworden, dann habe ich nochmal ein Vierteljahr gewartet.
Nein.
Und genau, dann bin ich da hingegangen, dann hat den Test gar nicht die Ärztin gemacht, sondern eine Psychologin, die mich aber nicht diagnostizieren durfte und dann durfte ich 2 Wochen später zur Psychiaterin, das war dann wie gesagt diese Frau, die mich noch nicht kannte und die hat dann gesagt, ja, wie geht's Ihnen und hat erstmal ein normales Gespräch mit mir angefangen über meine Depressionen, wegen denen ich auch dort eigentlich gar nicht in Behandlung bin, wie so ein 3-Monats-Gespräch. Und ich war dann irgendwann so nach 5 Minuten, was ist denn jetzt mit der Diagnose? Und sie, sowas für eine Diagnose, sehe ich sie auf dem Computer scrollen. Ach so, ja, ich meinte ja wegen ADHS. Und dann hat sie so einen Zettel ausgedruckt und gesagt, ja, ist uneindeutig wie bei allen Erwachsenen, also bei dem Computerbereich, da haben sie sehr unauffällig abgeschnitten, kann aber an verschiedenen Faktoren liegen, bei dem anderen haben sie sehr hoch abgeschnitten. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal Medikinet verschreiben, dann nehmen Sie es mal eine Woche. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihnen hilft, dann haben Sie es. Und ich war so, okay. Ich habe Angst, einfach ein Medikament zu nehmen. Also wenn ich die Krankheit nicht habe, will ich auch das Medikament nicht nehmen. Keine Ahnung, ich habe auch noch eine Angststörung. Ich weiß, ADHS-Medikation wirkt stimulierend. Da hat die Frau schon abgeschaltet, die hatte gar keinen Bock auf mich.
Und das sind Amphetamine, das muss man einfach mal so sagen. Das ist quasi purstes Speed.
Ja, also zumindest bei Medikinet. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich mich ja auch, also ich bin natürlich nicht die Einzige in meinem Freundeskreis, die ADHS hat. Ich habe zwei sehr gute Freundinnen, die schon die Diagnose, also die eine hat das schon seit ihrer Kindheit diagnostiziert und die andere auch schon seit einigen Jahren. Und ich wollte eigentlich immer dann gerne Elvanse ausprobieren, weil ich dachte, dass so von dem, was ich darüber gelesen hatte und was die berichtet hatten, dass das vielleicht besser passen würde. Dann meinte die, nee, das wollen die Krankenkassen nicht.
Warum? Warum denkst du, dass es besser passt?
Ich dachte einfach nur, dass dieses Medikinet, Ritalin-Ding mich vielleicht zu sehr so die Anxiety pushen würde, weil das so einen schnellen Peak hat. Also es geht sehr, also es wirkt relativ schnell und geht dann sehr krass nach oben quasi in der Kurve.
Das musst du aber jeden Tag nehmen, ne?
Man muss das theoretisch gar nicht nehmen. Man kann das jeden Tag nehmen, aber man soll das in der Eingewöhnungsphase halt vor allen Dingen einfach mal mehrere Wochen um die gleiche Uhrzeit jeden Tag nehmen. Das mit der gleichen Uhrzeit ist bei mir sowieso schon immer schwierig wegen meinem Schlafrhythmus. Im Endeffekt hat sie es mir verschrieben und ich habe mich nicht getraut, es zu nehmen, Medikinet. Dann bin ich 4 Wochen oder 5 Wochen später nochmal dahin. Das ist eine Gemeinschaftspraxis mit der Bitte, zu einer anderen Psychiaterin zu kommen. Das war dann die dritte, die ich in der Praxis kennengelernt habe, die mich auch nicht kannte. Und die hat mir dann Elvanse verschrieben, meinte aber auch, ja, ihr Test ist halt uneindeutig, kann man nichts machen, ist immer so. Und ich meinte sie, aber was ist denn jetzt daran uneindeutig? Und dann hat sie gesagt, ja, ihre Reaktionsfähigkeit bei dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne am Computer war halt sehr hoch.
Also du hast Computertests gemacht?
Ich habe natürlich die Selbsteinschätzung und diese ganzen Selbsteinschätzungsbögen, dann diese schriftlichen Testbögen mit so Zahlen und so gemacht, dann das Interview mit der Psychologin und dann auch noch Tests am Computer mit so Pieptönen und visuellen Reizen. Und da muss man dann halt irgendwie schnell reagieren und darf nicht falsch reagieren. Und ja, ich kann eigentlich oft auf Druck, weil ich immer gut sein will in allem, kann ich das eigentlich ganz gut. Und ja, dann meinte sie, das spricht halt gegen ADHS, dass ich das gut kann. Und dass ich halt aber in diesen ganzen Interviews und in den schriftlichen Tests halt extrem hoch abgeschnitten habe. Ich finde aber, was man auch wirklich dazu sagen muss und warum ich eben auch glaube, dass viele Leute glauben, dass sie ADHS haben, obwohl sie das nicht haben. Erstens, man kann bei diesen Tests natürlich auch einfach bescheißen, weil im Endeffekt ist es ein Interviewtest, ne? Also wenn du dich ein bisschen mit ADHS auseinandergesetzt hast oder wenn du auch nur irgendwie mehreren ADHD-Influencern folgst, dann weißt du ja, was ungefähr die Symptomatik ist. Und wenn du dann das Gefühl hast, naja, ich bin ja sowieso ein bisschen fahrig, unordentlich und vergesse mal Sachen oder komme immer zu spät, dann kannst du natürlich in diesen Interviewtests auch einfach die richtigen Sachen sagen. Und ich hatte offenbar die richtigen Sachen gesagt. Aber diese zweite Psychiatrin hat mir das andere Medikament verschrieben. Dann habe ich das ausprobiert. Dann meinte sie, ja, das mit dem Öffnen der Kapseln, das kann ich Ihnen nicht offiziell empfehlen. Das darf man eigentlich gar nicht, weil es gibt eben bei diesem Elvanse-Medikament nur eine relativ, in Anführungszeichen, hohe Anfangsdosierung.
Ja.
Und ich mit meiner Ängstlichkeit war so, oh Gott, jetzt irgendwie gleich so viel nehmen. Und eine Freundin von mir hat gesagt, sie hat es ganz langsam hochgestuft und dafür die Kapseln geöffnet. Und es ist dann quasi ein Off-Label-Use. Man darf die gar nicht öffnen, offiziell. Aber ich habe das dann halt trotzdem gemacht.
Mit Joghurt, ne?
Ich hab das in Wasser aufgelöst am Anfang und dann mit einer Spritze aufgezogen.
Ah ja, okay.
Aber am ersten Tag habe ich einfach das Ganze genommen und das war mir viel zu krass.
Wie hat sich das angefühlt für dich?
Also erstmal habe ich natürlich so eine halbe, dreiviertel Stunde gar nichts gemerkt Und dann habe ich gemerkt, dass mein Puls sich erhöht und ich so ein Schieben innerlich bekomme. Mhm. Also deswegen sagen glaube ich ja auch viele Leute, wenn sie Drogen nehmen, das schiebt. Okay. Weil das wirklich wie so ein innerlicher Druck ist, so der nach außen ist. Wie als würde man in so einem beschleunigenden Zug sitzen oder so.
Mhm.
Und was mir passiert ist dann eben bei dieser hohen Anfangsdosis, ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Also ich hatte zum Glück keine Panikattacke oder so, sondern meine Emotionen haben mich einfach geflooded. Also ich bin phasenweise so, dass ich eigentlich gar nicht weinen kann. Leider vor allen Dingen dann, wenn es mir nicht gut geht. Aber da hat mich das einfach alles geflooded und ich habe mich ins Bett gesetzt und mir war eiskalt. Und dann habe ich irgendwie versucht, Freundinnen anzurufen und die zu fragen, wie das bei denen war und so. Und es war dann ganz okay. Und dann hatte ich halt den ganzen Tag, war ich dann so wie in Watte gepackt und habe mich gefühlt wie so ein Zombie. So nach diesem ersten Einsetzen. Also die Sache ist, und ich glaube, das wird vielen Menschen so gehen, die jetzt, sage ich mal, auf dem neuronalen Spektrum nicht total in der Mitte sind. Ich kenne diese ganzen Gefühle auch schon ohne Medikamente. Also das ist jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so gefühlt habe oder so. Es war halt einfach dann sehr plötzlich und sehr doll auf was zurückzuführen. Also dieses in Watte gepackt, ich glaube, jeder Mensch kennt das und gerade Menschen, die irgendwie mit Depressionen rumrennen oder mit Angst, mit so dissoziativen Zuständen, die kennen ja dieses Wattegefühl.
Also ich habe auch eine Angststörung und habe auch quasi mein ganzes Leben lang immer wieder Depressionen gehabt durch posttraumatische Belastungsstörung. Und ich habe ich habe die Diagnose 2003 bekommen, dann habe ich immer wieder Therapie gemacht. Und dann wurde mir immer wieder gesagt, ja, bei Ihnen ist es ja nicht so schlimm. Und ich so, ich habe volle Punktzahl bei einem Neurologen damals in Trier gehabt. Ich glaube schon, dass es arg ist. Ja, merkt man ja nicht. Ja, überangepasst.
Ja.
Coping-Strategien entwickelt. Also halt von innen, aber von außen halt so, ja, also
aber
perfektionistisch.
Aber das ist ja auch der Grund, warum gerade so viele Frauen diagnostiziert werden, weil halt, glaube ich, durch die mediale Aufmerksamkeit für diese Diagnose viele Frauen sich selber denken oder viele weiblich sozialisierte Menschen, nicht unbedingt nur Frauen, Moment, das passt ja auch auf mich. Mhm. Weil das, was du gerade erzählst, ging mir zumindest in meinem Erwachsenenleben auch so. Als Kind und Teenagerin war das ein bisschen anders, aber trotzdem vor meiner Familie habe ich immer extrem doll maskiert.
Ja.
Und das ist dann halt auch einfach eine Überlebensstrategie. Also es ist nicht in jedem Umfeld möglich, seinen Symptomen, sage ich mal, oder seinen Signalen vom Körper so freien Lauf zu lassen. Es war einfach gar nicht möglich in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich musste auch immer maskieren, deswegen kann man das dann irgendwann so gut und deswegen nehmen Ärzte oder PsychologInnen einen dann nicht ernst. Und ich habe dann vor 3 Jahren für meinen früheren Podcast mit jemandem gesprochen, einem CEO von einer großen Firma, der dann mit Anfang 40 seine Diagnose bekommen hat. Und dann hat er zu mir gesagt, musst unbedingt Medikamente probieren. Und ich so, aber ich möchte nicht, weil ich Angst habe,
ja. Weil
ich ja auch aus einer Suchtfamilie komme. Ich bin die Einzige, die keine Sucht hat. Ich möchte, dass das so bleibt. Also du wirst nicht süchtig. Ich aber, was ist, wenn ich anders werde? Weil ich bin aber Radiomoderatorin und ich will dann nicht anders klingen.
Und hier ist wieder Wenke.
Ja, so eine Angst hat man dann, ja. Was der Kopf einen so alles für Filme da schiebt. Und dann hatte ich das Medikament 3 Wochen lang im Flur liegen.
Ja.
Und es war Methylphenidat. Ich habe Kinderritalin genommen,
ja. Das
nur 2 Stunden hält, weil ich erstmal die kleine Portion ausprobieren
ja. Wollte.
Und dann habe ich das genommen. Und dann hat die Psychiaterin auch gesagt, so, ja, ist auch nicht so eindeutig bei Ihnen, der Klassiker, weil man merkt es nicht so, warum denken Sie denn, dass Sie das haben? Ja, weil ein Kollege von Ihnen vor 20 Jahren gesagt hat, das ist ganz klar bei Ihnen, das und das und das passt. Und dann hat sie gesagt, so, ja, entweder werden Sie jetzt Ihre Wohnung putzen wie noch nie in Ihrem Leben davor, so wie jemand, der auf Speed oder Koks ist, oder Sie haben das erste Mal Ruhe in Ihrem Leben. Stellen Sie den Wecker auf 25 Minuten. Und dann habe ich das gemacht und nach 25 Minuten war es so, als ob jemand mein Gehirn erdrücken würde. Und ich habe, normalerweise kommen ja diese 20 Autobahnen, diese da, so, da kommt ein Gedanke, da kommt ein Gedanke. Dann hat man diesen Song im Kopf, dann hat man, oh, ich habe das vergessen, oh, ich muss dem noch antworten. Und auf einmal war nur noch ein Gedanke und ich war so,
Wo bin ich?
Wo sind die anderen Gedanken? Was ist das? Das erste Mal Ruhe, das hat mir so Angst gemacht. Ich habe so Angst bekommen und ich konnte auch nicht normal reden. Ich habe dann die ganze Zeit so geredet.
So ging es mir auch. Das war wirklich, es hat komplett der Schub gefehlt, der mich normalerweise so... Allerdings war das auch ein Gefühl, was ich schon kenne und ich kenne das von der Angst. Manchmal bei Angst und Panik schnürt es mir so die Stimme ab. Aber das war nochmal anders, weil das wie so eine Verlangsamung war. Mhm. Also so, wie andere Leute vielleicht bekifft sein beschreiben,
ja,
oder so.
Ja, voll. Es war wirklich wie bekifft sein.
Also es war nicht, auf mich wirkt Kiffen nicht so. Also ich finde das total unangenehm, weil dann auch noch diese krasse Schwere kommt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war nicht diese Schwere, sondern eher dieses, das hast du so, dieser Druck, oder ich würde es wie Watte beschreiben, als wäre einfach so, als wäre der Kopf da so reingesteckt in diesen Puff hier von dem, in den Puff. Ich habe den Kopf in den Puff gesteckt. Du weißt, wie man dieses Ding nennt, diesen
Popschutz.
Genau. Es hat sich angefühlt, als hätte ich einen engen Popschutz um meinen Kopf.
Ja.
Ja.
Und das ist, dass man sich so erdrückt fühlt. Und dann habe ich meinen Kollegen angerufen, mit dem ich den Podcast gemacht habe, und hat er gesagt, du brauchst gefühlt 3 Minuten, um einen Satz zu sagen. Das ist mega weird. Normalerweise hast du in dieser Zeit mir schon 20 Klammern aufgemacht. Und da war es klar, weil ich auch dachte so, vielleicht habe ich doch was anderes. Vielleicht ist es nicht ADHS. Vielleicht denke ich das jetzt nur, weil ich so ein paar Reels gesehen habe, weil das jetzt zum Trend wird. Und dann war es klar, ich habe es auf jeden Fall, denn mein Kopf ist das erste Mal in seinem Leben langsam, weil ich gerade Amphetamine genommen habe. Und da gibt es keinen Zweifel mehr.
Also ich hatte trotzdem noch Zweifel, muss ich sagen.
Ah ja?
Und ich denke, das ist auch einfach ein Teil vielleicht von meiner Angststörung, oder vielleicht geht es auch einfach vielen Leuten so, ich weiß nicht. Ich glaube, die Erfahrung, die ich mache, ist gar nicht so krass individuell, und du wahrscheinlich auch nicht. Ich denke, es geht wahrscheinlich wirklich vielen Leuten so. Ich habe ja dann wieder aufgehört. Also mir war das an diesem ersten Tag von dem Elvanse halt irgendwie so krass.
Mhm.
Und ich hatte auch kurz Hoffnung, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe immerhin keine Angstzustände davon bekommen, wovor ich am allermeisten Angst hatte. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich mache das mit dem Aufteilen von den Kapseln. Dann habe ich das ein paar Tage probiert und dann hat sich jeden Tag anders angefühlt und die Nebenwirkungen waren dann irgendwie manchmal total doll und ich konnte es überhaupt nicht einschätzen und einordnen. Man muss auch sagen, ja, wie so oft, mein Leben ist sehr unregelmäßig und es ist sehr schwer für mich, was auszuprobieren, also was dauerhaft auszuprobieren, immer unter den gleichen Bedingungen, weil sich gefühlt meine Bedingungen ständig ändern, dadurch, dass ich reise und dadurch, dass ich um verschiedene Uhrzeiten arbeite und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich es wirklich ein Jahr schleifen lassen und war so, ja, vielleicht habe ich das nicht. Ich glaube, ich habe es mir wahrscheinlich eingeredet und dazu kommt auch noch das, mein Vater, mit dem ich mich sehr gut verstehe eigentlich in den letzten Jahren, aber der ist Arzt und der ist überzeugt, dass ich das nicht habe, genauso wie meine Eltern früher auch immer, auch meine Mutter, die Therapeutin, ist, immer gesagt hat, so, dass es total überdiagnostiziert wird bei Kindern, also irgendwie so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ich verstehe natürlich auch aus medizinischer Sicht die Bedenken, vielen Kindern eine starke Droge zu geben.
Ja.
Ich verstehe das schon und es gibt da schon Pro und Contra, aber dadurch, dass halt mein Vater auch mal, ich glaube ja, du hast es nicht.
Und welcher Arzt ist er?
Der ist Allgemeinmediziner. Mhm. Und meiner Meinung nach ist der selber krasser ADHSler.
Das ist oft der Fall, ja.
Ja, und der hat auch, würde ich sagen, auch auf jeden Fall sehr doll mit Ängsten zu tun, schon sein ganzes Leben, sagt er auch selber. Und es ist ja so, dass eben bei Frauen, die ADHS diagnostiziert bekommen, irgendwie zu 95% auch Depression oder Angst oder beides diagnostiziert wird. Und ich denke, das ist gerade deswegen bei erwachsenen Frauen so, weil man natürlich, also wegen diesem Maskieren, also ich habe, du erzählst es von dir, ich höre das auch von ganz vielen anderen, man ist ja als weiblich sozialisierte Person immer dazu angehalten zu maskieren. Also im Endeffekt, deswegen heißt mein Album auch X-Rated Feelings, weil so alles außerhalb von freundlich und zurückhaltend und vielleicht ein bisschen cool und vielleicht mal einem Jungen gegenüber ein bisschen schnippisch, ist ja eigentlich alles nicht okay, wie man sich verhält. Und dass man irgendwie in Tränen ausbricht und große Emotionen hat. Also ich habe so oft als Kind und Jugendliche gehört, dass ich zu laut bin oder dass ich zu anstrengend bin oder dass ich eine Drama Queen bin. Auch von Leuten, die das, also ich habe es auch viel so richtig negativ zu hören bekommen, aber auch von Leuten, die mich lieb hatten oder die das vielleicht gar nicht so gemeint haben, diese Rückmeldung war immer, eigentlich ein bisschen arg, eigentlich ein bisschen too much. Und dann später kam auf jeden Fall so in meiner Familie auch noch dazu, so du weißt nicht, wo oben und unten ist, du hast überhaupt keinen Realitätssinn und du, deine Wahrnehmung ist krass verschoben und so weiter. Und ich habe das halt so doll gesagt bekommen, dass halt diese Stimmen in so einem Selbstermächtigungsmoment von ich lasse mir das jetzt diagnostizieren oder ich schaue, ob ich das habe, trotzdem so stark waren, dass auch wenn das Medikament quasi jetzt nicht mir Panik gemacht hat, ich gedacht habe so, ja, es war jetzt auch nicht der schönste Moment meines Lebens, wahrscheinlich stimmt es doch nicht.
Mhm.
Und deswegen habe ich schleifen lassen und habe dann erst dieses Jahr im Februar bei einer anderen Psychiaterin nochmal einen Termin gemacht und dann hat es nochmal 2 Monate gedauert, bis sie einen Diagnostiktermin frei hatte und habe dann da auch nochmal schriftlich die Diagnose bekommen und da nochmal mit der darüber gesprochen, dass ich nochmal ein Medikament ausprobieren soll. Und dann, wie du, lag es dann auch bei mir mehrere Wochen rum, weil ich wieder so war, oh, das letzte Mal, puh, keine Ahnung, und dann soll ich das jetzt wochenlang jeden Tag und so weiter. Und dann, ja, habe ich es aber gemacht, bin jetzt Woche 5.
Gratuliere. In dem Fall. Hast du deinem Papa den Zettel gezeigt?
Nee, habe ich nicht.
Nee? Na, ja, weil er glaubt es ja eh nicht.
Er würde es vielleicht so mit halbem Kopf glauben. Auch seine Partnerin, mit der ich mich auch sehr gut verstehe, die hat da auch gelacht, als ich das gesagt habe, so dass ich mich da diagnostizieren lasse jetzt zum zweiten Mal. Und weil ihr Sohn, der hat auch ADHS und der hat auch noch andere Probleme und der ist halt auch ein junger Mann, ne? Und ein Junge. Und der ist halt so dieser typische unkonzentrierte Zappel-Philipp, der nie bei irgendwas bleiben kann. Und da ist es ja dann immer ganz schnell. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht bei männlich gelesenen Personen auch so ist, dass vielleicht medizinisch sogar oft andere Sachen übersehen werden, weil es einfach so convenient ist zu sagen, gut, das Kind hat ADHS. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich den Zettel zeigen werde. Also ich werde es schon sagen, denke ich, irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber es macht mich schon wütend, ehrlich gesagt, diese Reaktion. Es nervt einfach, weil ich das so oft bekommen habe schon in meiner Familie. Also gar nicht aus Boswilligkeit heraus oder so, sondern einfach, weil alle Menschen sind irgendwie aufgewachsen. Und ich glaube, gerade in so ja, Akademikerfamilien ist es halt eher so, man leistet halt einfach. Also man funktioniert halt. Und man funktioniert halt auch, wenn man denkt, ich kann so eigentlich gar nicht existieren und ich habe jeden Tag Panikattacken und ich habe das Gefühl, ich kriege gar nichts hin. Irgendwie muss es halt gehen. Und für mich war die längste Zeit bisher in meinem Leben waren diese Stimmen die stärksten in schwachen Momenten, die gesagt haben, du hast gar nicht das Recht dazu eigentlich, dich so zu fühlen, weil so schlecht geht's dir nicht und so krank kannst du gar nicht sein, weil du hast einen guten Schulabschluss gemacht und so krank kannst du gar nicht sein, weil du hast ja jetzt bis jetzt alles geschafft. Du bist einfach nur vielleicht ein bisschen langsam und ein bisschen faul und willst dich nicht so richtig reinhängen und jammerst halt immer ein bisschen viel rum.
Glaubenssätze.
Das sind so, ja, genau. Und ich meine, das sind ja auch mit diesen Glaubenssätzen, ich habe da manchmal das Gefühl, ich wiederhole da so Plattitüden, weil auch diese Glaubenssätze kennen ja super viele Menschen. Mhm. Also das ist jetzt nichts, was nur von meiner Familie kommt, sondern das ist ja so ein allgemeines Ding, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob vielleicht ein besonders deutsches Ding.
Nee.
Aber
ich bin ja in einem anderen Land aufgewachsen.
Ah, okay. Hast du auch Eltern, die mit einer anderen Kultur sozialisiert sind?
Nee. In Luxemburg bin ich aufgewachsen. Aber okay. Ich hatte auch nicht ein Elternpaar, sondern 7 verschiedene Personen.
Ah ja, okay.
Ja.
Aber die hatten auch so dieses Mindset.
Reiß dich zusammen, beiß auf die Zähne, nerv nicht, jetzt sei doch mal still, jetzt bleib doch mal sitzen, jetzt stell dich nicht so dumm an und so weiter und so fort. Alle Klassiker.
Mhm.
Also Struwwelpeter-Buch, was ein sehr unpädagogisches Buch ist, bin ich, Hans Guck in die Luft und Zappel-Philipp, beides zusammen.
Ah, okay.
Ja. Aber du hast vorhin von einer Angststörung gesprochen. Wann hast du gemerkt, dass du mehr Angst hast als andere?
Also, dass ich das so hätte benennen können, vor ein paar Jahren.
Mhm.
Ich dachte immer, alle haben so viel Angst. Ich wusste nicht, dass ich Angst habe. Ich dachte wirklich ganz lange Zeit, als ich schon Panikattacken hatte Und als mir mein Vater schon gesagt hat, ja, das war eine Panikattacke, dass ich aber ja keine Krankheit habe, dass ich keine Panikstörung und keine Angststörung habe, sondern dass ich halt einfach irgendwie nicht gut klarkomme aus Disziplingründen. Also ich dachte, das wirklich ewig. Und ich würde sagen, ich habe immer so Wellen. Ich habe immer so Phasen, wo mir klar wird, es haben gar nicht alle Menschen in unseren Breitengraden jetzt, sage ich mal. Andere Menschen haben ganz andere Probleme. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber es haben gar nicht alle Menschen diese Voraussetzungen. Es haben gar nicht alle Menschen Herzrasen plötzlich, wenn sie im Supermarkt stehen und denken, sie ersticken. Ist gar nicht normal, sondern das ist was, was ich habe und was aber auch weggehen kann und worüber ich auch sprechen darf. Mhm. Und das sind eben diese Wellen, in denen ich dann auch traurig werde und denke so, also ich habe wirklich sehr oft das Gefühl, dass mir einfach extrem viel Zeit und Leichtigkeit so durch die Lappen gegangen ist, weil ich so lange so allein damit war. Also wirklich 10, 15 Jahre eigentlich, obwohl ich schon eine Therapie gemacht habe und so, aber die erste Therapie, die ich gemacht habe, war, weil ich eine Klasse übersprungen habe, bevor ich die übersprungen habe in der Grundschule, und die zweite war, weil ich dann halt einfach auch Classic natürlich eine Essstörung entwickelt habe. Und dann ging es in dieser Therapie halt wirklich vor allen Dingen um meine unfassbare Wut auf meine Familie, mhm, und um Kalorientabellen. Und
nicht die Ursache.
Naja, ich glaube schon, dass die Therapeutin die Ursache in so dysfunktionalen Strukturen in meiner Familie gesehen hat. Und natürlich auch ja in der Welt, in der wir halt leben. Also ich meine, wir leben ja nach wie vor, und jetzt hat der Trend ja ein großes Comeback in einer Welt, wo eben dünn sein und auch medizinisch zu dünn sein oder extrem dünn sein total idealisiert wird.
Danke, Kate Moss, dass du aus den 90ern wieder zurückgekehrt bist.
Ja, ja, nicht nur Kate Moss. Ich meine, davor war es Twiggy, und es war...
Stimmt.
Genau. Ich meine, natürlich kann man das auch soziologisch irgendwie alles analysieren, aber jetzt in meinem persönlichen Fall, ich hatte auch Angstzustände und also Anflüge von Panik in der Therapie, aber ich dachte immer, dass es halt daran liegt, weil ich auch diese Rückmeldung von zu Hause bekommen habe, dass ich dann nichts gegessen habe oder so. Und dann hat sich das auch so total doof vermischt.
Also wenn man vergisst zu essen, dass man dann Herzrasen bekommt.
Ich habe nie vergessen zu essen. Also ich glaube, die wenigsten Menschen mit einer Essstörung vergessen zu essen.
Okay, ja, weil dich das die ganze Zeit beschäftigt.
Weil das ist ja das Nummer-eins-Thema. Das ist ja der größte Fokus überhaupt. Das ist der erste Gedanke, wenn du aufwachst, der letzte, wenn du einschläfst, und du träumst noch davon. Also ich dachte einfach nur, weil ich hatte halt diese Angstzustände und Panikattacken, und ich habe die Rückmeldung bekommen, dass von einer erziehungsberechtigten Person, dass das ist, weil ich nichts gegessen hätte. Obwohl diese Person gar nicht mitbekommen hat, was ich gegessen habe. Mhm. Und ich manchmal, wenn ich das hatte, auch was gegessen hatte, sogar auch für mein Empfinden dann viel zu viel oder so. Und ich habe oft auch diese Panik bekommen, wenn ich dieses Druckgefühl im Bauch hatte, so dass ich was gegessen habe. Und das hat sich dann ganz blöd verknüpft. Und ich habe dann wirklich einfach, ich bin eine Person, glaube ich, mein Naturell ist so sehr gemischt, aber ich habe eine sehr exzentrische Seite, und ich bin auch immer schon als Kind und Jugendliche, meine Eltern haben mir das auch immer erlaubt, irgendwie mich selber anzuziehen als Kind, als Teenagerin, als ich dann Punk war und so, da war es nicht mehr so erlaubt, aber ich bin immer sehr exzentrisch, ich bin immer aufgefallen auf die eine oder andere Weise, und dieses Auffallen führt ja dazu, dass die meisten Menschen denken, dass man eben gerne auffällt und auch kein Problem mit, egal was für Rückmeldungen dazu hat. Und dann wird noch darauf geschlossen, deswegen hat man extrem viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, und deswegen geht es einem gut. Und das ist also...
Trugschluss.
Das ist ein absoluter Trugschluss. Und im Endeffekt ging es mir, und das ist auch immer noch so, mir geht es einfach oft nicht gut. Also ich fühle mich oft so, dass ich sagen würde, mir geht es gerade nicht so gut. Und dann gibt es Momente, in denen sage ich, hey, gerade geht's mir echt gut. Und dann gibt es auch einige Momente, in denen ich sage, mir geht's gerade richtig scheiße. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, okay, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich jetzt überleben soll. Und das ist eigentlich auch schon mein ganzes Leben so.
Ich fühle das voll. Mir geht's genauso.
Ja, glaube ich. Und es geht aber vielen Leuten so und man funktioniert halt, weil man irgendwie funktionieren muss, weil man auch funktionieren will. Also ich zumindest will das. Ich habe auch immer ultra Angst davor, dass ich irgendwie Aussätze habe, wo ich wirklich merke, okay, ich kann mich jetzt nicht mehr dazu zwingen zu funktionieren, weil dieses Eingeständnis, dass es halt nicht natürlich ist, immer zu funktionieren und dieses Eingeständnis, dass es überlebenswichtig ist, innezuhalten und sich wirklich darauf zu fokussieren, was man gerade braucht, das macht mir Angst.
Das Krasse ist, ich habe dich sowohl im Interviewkontext wie auch auf einer Party erlebt, wo wir direkt in den Deep Talk reingegangen sind. Überraschung. Das war ja klar. Und da hast du, das war noch vor deiner Tour, und da hast du gesagt, du hast Angst, dass die Tickets sich nicht so gut verkaufen und dass du immer im Schatten von Kraftklub sein wirst. Und zwei Monate später spielst du das zweite Mal allein in Berlin ausverkauft in der Kantine Berghain und die Leute singen deine Texte mit. Wie fühlt sich das für dich an? Die Angst, dass die Glaubenssätze wieder hochkommen und dann im Endeffekt aber die Realität, die Leute lieben deine Musik, fühlen das und du hast wieder ausverkauft gespielt.
Also da muss ich jetzt kurz ausholen, weil natürlich würde ich das relativieren. Also erstens mal die Angst, im Schatten von Kraftklub zu stehen, die habe ich nicht so, sondern es ist eher so, dass ich manchmal denke, so wenn ich mit Steffen interviewt werde, dass natürlich Kraftklub immer ein Thema ist und natürlich automatisch auch ein Vergleich, weil Steffen eben Teil von Kraftklub ist. Meine Solo-Musik gab es ja auch schon vorher und jetzt, wo ich eben die letzten zwei Jahre so viel mit Tränen getourt bin, bin ich halt jetzt wieder alleine unterwegs. Und da habe ich mir dann halt besonders Sorgen gemacht, dass gerade weil eben dieser vermeintliche Kraftklub-Boost, den es gar nicht so gibt, ehrlich gesagt, dass der dann fehlt. Und deswegen war ich total froh, dass sich die Kantine ausverkauft hat. Und die war auch, ich weiß gar nicht, ob die bei unserem Gespräch nicht sogar schon ausverkauft war, weil das war die erste Show der Tour, die sich ausverkauft hat.
Beim privaten Gespräch nicht, beim Interview ja.
Ah, okay. Ja, genau. Und es war cool und ich habe mich gefreut. Leider muss man sagen, dass die Menschen, die in der Kantine Berghain arbeiten, immer extrem unfreundlich waren. Also beide Male, die ich da war, sowohl mit Tränen als auch solo, haben die diese Experience wirklich nicht gerade schön gemacht, extrem unzuvorkommend. Und man wird echt für so ganz normale Standardwünsche behandelt, als wäre man irgendwie eine krasse Diva. Und das hat das für mich so ein bisschen gedämpft, weil ich irgendwie mich immer sehr darauf angewiesen, dass Leute nett zu mir sind. Das ist wirklich so. Mhm. Also ich finde, das macht einen riesen Unterschied. Und ich komme nicht so gut damit klar, wenn dann Leute so kalt sind oder einem es absichtlich schwierig machen. Das Konzert selbst hat sich deswegen für mich auch angefühlt wie ziemlich viel Arbeit. Mhm. Aber ich habe trotzdem tolle Rückmeldungen bekommen und es fühlt sich natürlich gut an, damit nach draußen zu gehen. Dass es funktioniert, obwohl ich habe jetzt von meiner Akademikerfamilie gesprochen, aber ich habe da keinen finanziellen Background. Also ich habe kein finanzielles Backup einfach, überhaupt gar nicht. Ich mache das wirklich DIY und mit sehr wenig Geld. Und gerade deswegen, weil halt kein Geld und keine Zeit dafür für große Promo-Aktionen ist, wie bei ganz vielen kleinen KünstlerInnen ja. Also gerade deshalb hat mich das schon sehr gefreut. Und dass Leipzig ausverkauft war, Chemnitz ausverkauft war, Köln war dann in der Abendkasse ausverkauft. Also
toll.
Es war schon cool. Trotzdem reicht es nicht zum Leben.
Mhm.
Und das ist halt frustrierend so. Also selbst die Tränentour, die auch komplett ausverkauft war, wo wir dann zumindest in der zweiten Rutsche nochmal größer gespielt haben, reicht nicht zum Leben. Und dann denke ich mir so, okay, aber was muss man denn machen als Künstlerin, um davon leben zu können, wenn ich schon all meine Zeit und Energie da reinstecke und dann diese anstrengenden Touren spiele. Und es ist einfach anstrengend, es ist sau anstrengend. Und ich bin auch immer so ein bisschen genervt, so, ja, wenn Leute so sagen, ja, du freust dich ja gar nicht darauf oder so. Und ich sage so, ja, meine Voraussetzungen sind einfach, dass ich sofort überreizt bin von allem und es ist einfach sau anstrengend. Es ist körperlich und mental einfach sau anstrengend.
Und du musst in Vorkasse gehen, wenn du eine Tour machst.
Genau, du musst in Vorkasse gehen. Also alles, was du vorher ja, und es ist ja trotzdem minimal, was ich dann vorher kaufe, weil ich ja gar nicht kann, aber trotzdem im Endeffekt, das Benzin muss bezahlt werden, bevor die Gage drin ist. Zum Glück habe ich ja einen entzückenden Tourmanager, der mich auch bucht, der auch seine eigene Booking-Firma gegründet hat, der nicht erwartet, dass ich ihn bezahle, bevor da irgendeine Gage reinkommt. Aber ja, also genau. Und so habe ich jetzt deine schöne Frage, wie sich das anfühlt, klein geredet. Also es ist schon cool, aber it feels like it could be a lot cooler.
An was liegt das für Menschen, die nicht im Musikbusiness arbeiten, die einfach dann dein Social Media folgen, Gwen FM, und deine Story sehen, die wirklich sehr authentisch sind, aber auch lustig und interessant und politisch, und dich dann auf der Bühne sehen, und dann sagst du, ich kann davon nicht leben. An was liegt das?
Das liegt daran, dass KünstlerInnen schlecht bezahlt sind und Venues auch. Also der Kreis, also es ist ja eine Kette, kein Kreis, eine Kette. Und ich denke, es ist natürlich von Anfang an, von der politischen Seite aus gesehen, gibt es nicht genug Geld, was in Kultur investiert wird. Und zu Kultur gehört ja sogar auch Radio, also auch ganz große Institutionen, die es schon ewig gibt. Also der RBB, ja, das kennt ja wirklich jeder, und trotzdem hat der Finanzprobleme so. Also die haben einfach nicht genug Geld, um so zu agieren, wie sie das gerne machen würden. Und ja, dann ist der Trickle-Down-Effekt aber umgekehrt mit Armut halt. Also es wird halt immer weniger. Und die KünstlerInnen stehen an letzter Stelle. Die stehen an allerletzter Stelle. Also, aber es ist ja so, also wenn ich auf Tour gehe, ich mache jetzt mal das Beispiel Tränen, weil das vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehbarer ist als jetzt Solo, weil bei Solo, kleine Solo-Artists sind die komplett darauf angewiesen, dass Menschen im Endeffekt auch kostenlos oder für ein Appel und ein Ei für sie arbeiten. Und ich weiß, dass es vor 2 Jahren oder so mal so ein, was ich auch verstehe, aber trotzdem, es gab so ein Outcry, dass kleine Bands ständig ihre Fotografinnen oder ihre Bildpersonen nicht bezahlen. Und halt quasi so sagen, ja, Fotos gegen Gästeliste. Und ich bin aber so, ja Leute, aber also wenn ich sage Fotos gegen Gästeliste, it's literally all I can do. Und alle Fotografinnen, die ich jetzt auf dieser Tour bezahlt habe, auch wenn die nur 50 Euro bekommen haben, habe ich von meiner persönlichen Gage bezahlt. Und ich hatte eine Fotografin, die hat dann mehr bekommen, und das wollte ich halt gerne und habe es mir geleistet für die ausverkaufte Show. Und natürlich haben alle Gästeliste und alle kriegen Merch und so weiter, aber es ist faktisch so, bei einer ausverkauften Show habe ich am Ende, wenn ich Glück habe, als Einzelperson für den Abend 150 Euro bekommen. Und da kriegt mein Drumtag mehr, wenn ich den dabei habe. Und da kriegt sowieso auch mein Drummer sowieso, wenn der nicht zur Band gehört, wie bei Tränen haben wir einen Live-Drummer dabei, den wir bezahlen, und der kriegt dann halt eine Musikergage, und das ist keine große Gage, überhaupt nicht. Das ist keine große Gage, aber es ist trotzdem mehr, als ich an dem Abend verdiene. Und ich muss den Soundmenschen bezahlen und dann muss ich die Technik bezahlen, die er mitbringt. Und wenn ich das nicht mitbringe, dann bin ich halt auf den Tonmenschen vor Ort angewiesen und auf seine Skills. Das ist dann halt ein bisschen ein Gamble. Es gibt tolle, es gibt bescheuerte. Aber trotzdem muss ich meine Mitmusiker noch bezahlen. Ich stehe nicht alleine auf der Bühne, es kommt nicht alles vom Band. Ich bin jetzt solo schon ohne Schlagzeug unterwegs, weil Schlagzeug bedeutet immer, dass man ein größeres Auto braucht. Momentan kriegen wir es irgendwie so hin, dass wir mit privaten PKWs uns irgendwie aufteilen und mit dem Zug fahren. Aber sobald ein Drummer dabei ist, braucht man halt einen Sprinter, weil die Drums müssen irgendwo hin. Dann muss dieser Drummer auch noch vom Club das Hotel bekommen. Manche Clubs geben auch kein Hotel, dann muss man es selbst bezahlen. Das heißt, eine Person mehr. Und es bleibt einfach nichts übrig. Also es gibt sowieso für so einen Abend schon nicht viel und auch für ein Festival nicht viel. Also auch mittelgroße Bands bekommen für ein Festival, wenn sie Glück haben, vielleicht 4.000 Euro Gage. Das klingt erstmal irre viel. Aber wenn man dann irgendwie bei einer mittelgroßen Band, sage ich mal, also vielleicht ein bisschen größer als Tränen, wenn man mit 7, 8 Leuten, lass es 10 sein, unterwegs ist und man muss noch schlafen und essen auf dem Hin- und Rückweg, der nicht vom Festival übernommen wird, dann teilt man die Gage auf und dann bezahlt man Steuern, dann hat man 100 Euro am Abend.
Abgefahren. Und das ist krass.
Und das ist das Problem, Leute, das ist das Problem. Und das Problem ist nicht, dass TontechnikerInnen oder Fotografinnen bezahlt werden wollen, weil das sind auch jetzt alles keine Leute, die sich dumm und dämlich verdienen, es sei denn, sie haben halt irgendwie großes Glück und machen nur Riesenbands oder so. Aber es ist halt von Anfang an zu wenig Geld da. Also der Pot, aus dem das kommt, der wird nicht fair verteilt. Und das ist ja auch bei Spotify so. Und das ist ja auch mit der GEMA so. Also es gibt auch bei der GEMA einen Überschuss an eingenommener Musik. Und die wird verteilt. Und jetzt mal ganz salopp gesagt, ist das ähnlich wie bei Spotify. Die wird an die Mitglieder, also es gibt so quasi wie so eine Art, ich weiß gerade nicht, wie der professionelle Ausdruck dafür ist, so eine Art Ehrenmitglieder bei der GEMA. Und an die wird am Ende aus diesem Pott der Gewinn verteilt. Und die kleinen KünstlerInnen bleiben komplett aus. Genau wie bei Spotify ja auch. Die kleinen KünstlerInnen dann aus diesem großen Pott, in den alles reinkommt, weniger bekommen.
Das ist krass. Und deswegen ist es so wichtig, dass man KünstlerInnen so unterstützt, dass man Tickets im Vorverkauf kauft, damit man die Tour überhaupt machen kann. Also ja. Ich kenne so viele, die wirklich erfolgreich sind, die dann aber ihre Tour absagen müssen, weil nicht genug im Vorverkauf rausgehauen wurde. Und die T-Shirts. Also wie oft ich dann höre, das ist aber jetzt teuer. Das ist aber jetzt 10 Euro teurer als noch vor 3 Jahren. Ja, weil alles teurer geworden ist und man muss seine Miete bezahlen. So sieht's aus.
Ja, aber ich meine, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil man muss natürlich sagen, nicht bei jedem Publikum, aber bei meinem Publikum, mein Publikum von Tränen. Es sind viel junge Leute dabei. Es sind viel alternative Leute dabei. Es sind viele Leute dabei, die auch einfach nicht viel Geld haben. Und ich verstehe, dass 50 Euro für einen Pulli viel Geld ist. Aber es gibt halt keine Möglichkeit, keine andere. Also die andere Möglichkeit ist halt, dass ich wieder nebenbei jobben gehe und die Möglichkeit besteht für mich gar nicht mehr. Also ich habe ja auch neben meinem Soloprojekt noch das Projekt mit Steffen. Ich schreibe noch und ich habe noch ein Geheimprojekt, was bald veröffentlicht wird, was nicht direkt was mit Musik zu tun hat.
Ist es das, was ich denke?
Weiß ich nicht, was denkst du denn?
Das darf ich ja jetzt nicht sagen. Wir reden später drüber.
Ja, okay. genau. Das machen ja auch viele Leute, die gehen dann halt noch nebenbei im Café jobben und das habe ich auch lang gemacht und ich habe ja auch Studienabschlüsse und was weiß ich. Aber im Endeffekt gibt mein Zeitplan es auch jetzt nicht mehr her. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich jobbe jetzt noch nebenbei. Vielleicht gibt es Menschen mit ultra viel Energie und die anders aufgestellt sind als ich, die könnten das. Ich kann es nicht.
Also, ja, ich finde es immer bewundernswert, wenn Menschen so viel Energie haben, dass sie so viele verschiedene Sachen machen und dann abends noch zum Sport gehen und dann noch FreundInnen treffen. Ja. Und ich kann eine Sache machen und dann liege ich auf der Couch.
Ja.
Sonst geht's nicht.
Verstehe ich zu 100%. Und das ist halt auch was mein Alltag momentan gar nicht hergibt. Also ich kann ganz oft gar nicht dieses auf der Couch liegen so doll zelebrieren, dass ich dann auch wirklich mal runterkomme.
Mhm.
Und das ist natürlich jetzt auch, sag ich mal, für Angstzustände jetzt nicht so super gut. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen, bin ich an einer neuen Strategie dran mit meinen Angstzuständen. Und ich glaube, die kann ich ja einfach auch mal so weitergeben, weil ich glaube so.
Sehr gerne.
Ein Hauptgefühl, glaube ich, von Menschen mit psychischen Krankheiten, ob die jetzt chronisch haben oder immer wieder oder zum ersten Mal in ihrem Leben, dieses Gefühl ist einfach, dass man halt irgendwie kaputt ist und repariert werden muss und dann kann man wieder leben. Und es ist auf jeden Fall gut, wenn Menschen erkennen, die nicht krank sind, dass es echte Krankheiten sind, die auch Heilung brauchen und die auch Rücksicht brauchen, aber bei mentalen Krankheiten ist es auch gerade so, gerade bei Angst merke ich das ganz doll, Angst lebt ja von sich selbst, also die Angst vor der Angst befeuert dann die Angst und dann hat man eine Panikattacke und man denkt immer, oh Gott, jetzt habe ich zu wenig geschlafen und deswegen ist jetzt wieder und man setzt sich so viel damit auseinander und so viel mit diesen körperlichen Symptomen auseinander und man ist einfach so oft in diesem überforderten Zustand, wo das Nervensystem einfach so hochgefahren ist und dann weiß man, oh Gott, mein Nervensystem ist hochgefahren und dann ist man sowieso schon am Ende eigentlich gefühlt. Und was ich merke ist, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Und ich habe nach meiner letzten Therapiestunde, ich habe wirklich eine ganz entzückende Therapeutin, mit der ich leider nur über Zoom Kontakt habe die letzten Jahre, seit ich nach Chemnitz gezogen bin. Aber die hat letztes Mal dann mir das so ganz doll gespiegelt, weil ich da an so einem Tag total verzweifelt war und irgendwie so war, scheiße, was soll die Kacke, warum geht's mir ständig schlecht? Beziehung hier, Kinderwunsch da, Musik hier, bla, Manno, es sind doch auch viele Sachen gut, warum geht's mir die ganze Zeit scheiße? Und dann hat sie mir das halt so gespiegelt und war so, und ich habe gesagt, ja, und dann muss ich irgendwie über Klinik nachdenken und ich will gar nicht in die Klinik, ich will endlich mal mein Leben leben. Und dann meinte sie, ja, aber Kliniken können ja auch toll sein und das ist jetzt kein Plädoyer gegen Klinik. Aber ich denke, dass bei einer Angststörung, zumindest wenn die so funktional ist, also, dass man die ständig maskiert, man muss sie integrieren. Ich glaube, der Schritt ist nicht für mich persönlich, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei anderen auch so ist, sich noch mehr darauf zu fokussieren und zu sagen, so, jetzt gehe ich das einmal an, damit ich es los bin. Weil die ganze Zeit ist dieser Gedanke bei der Angst und auch bei Depressionen, der ist so crippling, dass man denkt, ich muss das loswerden, um leben zu können. Ich muss das loswerden, um ich selbst zu sein. Ich muss das loswerden, um endlich der Mensch zu sein, der ich eigentlich bin. Und mit diesem Gefühl rennen so viele Menschen rum und ich auch. Ich renne mein ganzes Leben mit dem Gefühl rum, wenn doch nur, wenn doch nur, wenn doch nur. Und natürlich übertrage ich wie so viele andere Menschen das dann auf meinen Körper und denke, okay, wenn doch nur, wenn ich jetzt schöner wäre, wenn ich dünner wäre, wenn ich besser singen könnte, wenn ich tollere Haare hätte, dann würde es funktionieren. Wenn ich doch nur 2 Jahre früher, wenn ich doch nur 10 Jahre früher, wenn ich doch nur diese Angst nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt schon so erfolgreich und hätte ausgesorgt und was weiß ich. Und maybe that's true, aber we'll never know, weil ich faktisch diese Angst habe. Und hatte und auch die Depressionen hatte und auch das ADHS hatte. Und weil mein Körper und mein Geist so sind, wie sie sind, aus 1000 verschiedenen Gründen, für die am Ende auch kaum jemand wirklich was kann. It happened this way. Und ich mache es jetzt so, die Angst ist halt dann dabei. Mhm. Ich habe es ganz lange jetzt so gemacht, die letzten Jahre, dass ich gesagt habe, ich mache alles trotzdem, trotzdem, trotzdem. Und ich weiß, dass im letzten Interview, war das mit dir? Nee, das war mit rausgegangen oder so. Haben die mich gefragt, was irgendwie ein guter Satz von irgendeiner bekannten feministischen Autorin oder so ist. Und da habe ich gesagt, trotz alledem von Rosa Luxemburg, man muss irgendwie, ich glaube, der ganze Satz geht, ich möchte leben oder man muss leben, trotz alledem. Trotz alledem ist auf jeden Fall noch ein bisschen besser als trotzdem. Und dennoch denke ich, es müsste eher sowas sein wie, das klingt jetzt so cheesy, aber sowas wie zusammen oder gemeinsam oder gleichzeitig, dass diese Gleichzeitigkeit der Dinge, die wir ja sowieso, die halt so ein komisches Ding vom Leben ist, dass momentan in Gaza unglaublich viele Menschen sterben, verhungern und in der Hölle sind und wir hier sitzen und darüber reden, dass ich irgendwie Angstzustände habe, ist ja auch eine Gleichzeitigkeit. Das heißt nicht, dass jetzt das deswegen weniger Berechtigung hat, aber so ist es auch mit den Dingen in einem, glaube ich. Und gerade mit einer Angststörung, wenn man diese Hyper-Awareness einfach schon so lange kennt, dann sagt man, ich glaube, man muss die Angst irgendwie wirklich richtig einladen, dann halt so, weißt du was, du musst dich gar nicht beruhigen. Komm halt einfach mit, so. Und es gibt neben dir aber auch noch andere. Und nach dieser Therapiestunde habe ich mit einer Freundin geschrieben und habe mich lange vor dem Gespräch mit dieser Freundin gefürchtet, weil die lebt ein ganz anderes Leben als ich. Und die hat, obwohl sie mal auch Psychologie studiert hat, irgendwie so total genug von diesem Therapiethema und ist überzeugt, dass ich keine Therapie mehr machen sollte und dass das mehr aufwühlt und irgendwie, das hat mich ultra geärgert, ehrlich gesagt. So, und die hat gesagt, ich soll was Neues ausprobieren und ich habe gesagt, ja, was denn Neues? Ich habe schon verschiedene Therapieformen probiert, ich habe Meditation probiert, ich probiere Sport, ich probiere es ja auch immer wieder, ich probiere Hypnose, ich probiere das mit der Ernährung zu machen. Ich habe mein Leben schon so oft auch geändert, also ich habe schon so viele verschiedene Lebensentwürfe gelebt. Was meinst du denn mit anders machen? Das ist wie so ein Fuck you, als würde ich irgendwie die ganze Zeit nur mimimi, ich bin halt krank, ich will geheilt werden. Hat mich ultra wütend gemacht. Und dann habe ich mit ihr geschrieben und dann hat sie wieder sowas gesagt und dann bin ich wieder sauwütend geworden und dachte so, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie, was soll denn die Scheiße? Und dann hat sie aber gesagt, auch ein Satz, den ich schon kannte, aber man vergisst ja auch Sachen, solange du versuchst, die Angst wegzudrängen oder zu sagen, du musst davon geheilt werden, wird die halt immer kämpfen zu bleiben und du musst schauen, was ist eigentlich dieser Anteil, der die so verstärkt und der die so doll macht und warum du musst den Ehrenplatz geben, hat sie gesagt. Mhm. Und
sie ist ja Teil davon, sie ist genau. Teil von dir.
Ja, und das ist jetzt natürlich sehr verkürzt dargestellt, aber im Endeffekt habe ich nach diesem, ich wollte echt erst was Ruppiges zurückschreiben, als wieder dieses mit dem, mach doch lieber keine Therapie, jetzt nochmal eine neue. Und ich hasse Streit, also das war, ich war wirklich sehr aufgebracht. Und dann habe ich mich aber zurückgehalten und habe es nicht gemacht. Und dann haben wir eben weitergesprochen und dann kamen echt so ein paar gute Dinge. Und ich habe versucht, okay, ich gehe jetzt einfach mal darauf ein. Und dann habe ich überlegt, was ist das eigentlich, was bei mir persönlich diese Angst so krass macht. Und natürlich ist es unter anderem auch die Angst vor der Angst. Also einfach diese Erfahrung, Sachen nicht genießen zu können, weil diese hohe Anspannung einfach zwischen allem steht.
Mhm.
Und
immer dieser Worst-Case-Szenario im Background, im Kopf.
Genau, das Worst-Case-Szenario, aber auch diese körperliche Anspannung. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Bei mir ist die extrem doll. Also ich habe halt immer diesen hohen Muskeltonus und diese große Anspannung in wie so ein Festhalten, wie so eine Kurzatmigkeit. Das fühlt sich bei jedem ja anders an. Bei mir ist es so.
Mhm. Also ich habe weiß ich nicht. Also doch, ich habe meine ganzen 20er über immer Schmerzen im Nacken gehabt und musste dauernd zu Physio gehen. Dann glaube ich schon, ja. Das habe ich jetzt mehr im Griff, weil ich immer Yoga mache, so jeden zweiten Tag. Ich bin ein Kontrollfreak. Ich versuche am Tag zu funktionieren und ich bin jemand, der keine Tagespanikattacken hat, aber ich hatte jetzt 2 Jahre lang Nachtpanikattacken.
Mhm.
Also das, wenn mein System runtergefahren ist, dann bin ich aufgewacht und dachte, ich würde ersticken. So. Und dann war ich so, ah ja, wird mal wieder Zeit für eine Therapie.
Ja.
Aber was hat sie im Endeffekt, also was war der Dialog mit ihr?
Also im Endeffekt habe ich dann, als wir das Gespräch beendet haben, wir haben dann noch hin und her geschrieben, es ist mir auch leichter gefallen, als zu telefonieren irgendwie, habe ich dann irgendwann gedacht, so okay, wie könnte ich diesen Teil von mir nennen, wie könnte ich diese Angst nennen, diesen Teil von mir, der so Angst hat und der Panikattacken kriegt und der, sobald die Stimmung schlechter wird und sobald er sich irgendwie ein bisschen einsamer fühlt, denkt so, okay, ja, ich muss aufgeben, ich bin krank, ich bin kaputt, ich muss in die Klinik, alles wird nur noch schlimmer. Und dann habe ich gemerkt so, also es gibt auf jeden Fall halt noch andere Anteile in mir und dieser Teil, der so wütend geworden ist, den habe ich dann so ein bisschen genutzt und habe so 10 Minuten auf mein Handy gerantet und ich habe immer noch keinen Namen für den Teil, der Angst hat und ich habe auch immer noch keinen Namen für den anderen Teil, der jetzt dann rausgekommen ist, aber dieser andere Teil und über den habe ich ganz am Anfang jetzt von dem heutigen Gespräch gesprochen, der ist der, der immer verdrängt wird. Der ist der, der nicht laut sein darf, der ist der, der nicht exzentrisch sein darf und ja, es gibt diese Momente auf der Bühne, aber Leute, ich perform halt auch, ne? Also es ist schon trotzdem auch eine Performance. Auch wenn ich da lustig und locker und sonst was bin, es ist trotzdem auch Arbeit und es ist anstrengend. Und ich bin einfach mein ganzes Leben in so einem Performance-Modus.
Mhm.
Und ich glaube, das sind ja ultra viele Menschen, gerade auch eben weiblich gelesene Menschen, Frauen, denken, sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise wirken und sein, um besser anzukommen oder um nicht anzuecken. Ich bin auch, ich wurde in der Schule ganz schlimm gemobbt und es wurde so viel über mich gelästert. Das hat mir ultra viel ausgemacht und ich habe das sehr doll gespeichert, dass das irgendwie ja so eins von den ganz schlimmen Szenarios ist, dass halt Leute eigentlich, ich verlasse den Raum irgendwie oder nicht unbedingt den Raum, aber irgendwie die Situation und Leute denken eigentlich von mir, oh, das nervt, die nervt.
Mhm.
Und dieser Teil von mir, der ist wirklich so ausgerastet einfach und ich habe so auf mein Telefon gespittet und ich habe wirklich wie so ein Rap oder so, keine Ahnung, also es war wirklich Battle Rap. Ich habe mich so ausgekotzt, ich habe wirklich auch so Geräusche gemacht, so und ich habe so richtig alles rausgekotzt und war so, eigentlich bin ich auch einfach total wütend und eigentlich habe ich auch keinen Bock auf die ganze Scheiße und eigentlich möchte ich gerne rausgehen und genauso wie jeder fucking Dude einfach mal laut furzen, ohne dass alle denken, boah, die ist ja eklig, mit der will ich nicht schlafen, so, weißt du? Weil, why not so? Also ganz im Ernst, jede Person, die schon mal einen Mann gedatet hat, weiß, dass die meisten Männer einfach ab nach dem ersten Mal Sex spätestens anfangen zu furzen. Und es ist, also das ist jetzt so ein Nulpenbeispiel, aber es ist ja einfach, da fängt es ja schon an. Die Körperfunktionen von Männern werden mehr akzeptiert als die von Frauen.
Ja.
Frauen haben aber statistisch gesehen viel mehr Blähungen wegen unserem Zyklus und den ständigen Hormonschwankungen. Trotzdem ist es für alle Frauen, die ich kenne, terrifying, vor einem Mann zu furzen. Mhm. Bei den Beziehungen zwischen queeren Menschen, die ich kenne, ist es ein bisschen anders. Da ist oft die Augenhöhe mehr da, auch was sowas angeht. Womit wir beim Thema Männer wären, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte beim Thema weiblich gelesene Person bleiben. Ich war einfach sauer, weil ich einfach da sein möchte und ich möchte diesen Raum einnehmen und ich möchte den Raum einnehmen, egal ob ich abgemagert oder fett bin. Ich möchte diesen Raum einnehmen. Ich möchte es auch nicht dürfen, sondern ich möchte es einfach machen. Hm. Ich will keine Erlaubnis dafür bekommen und ich möchte Pickel haben können und mich nicht schlecht fühlen, ungeschminkt rauszugehen. Ich möchte mich wegen diesem Pickel nicht schlecht fühlen, wenn ich hier in den Podcast komme. Ich möchte mich nicht schlecht fühlen wegen irgendwas, was in meiner Kindheit war. Ich möchte mich überhaupt gar nicht natürlich schlecht fühlen. Wer will sich schon schlecht fühlen? Aber ich möchte einfach diese Einschränkungen nicht. Und es gibt diesen Teil in mir sehr, sehr stark, der eigentlich viel Kritik daran hat, wie die Dinge so laufen und wie es so ist, als Frau durch die Welt zu gehen oder als queere, weiblich gelesene Person. Und der macht die Angst stärker, weil der nicht da sein darf. Also ich würde nicht sagen, dass der nur allein dafür verantwortlich ist, dass ich eine Angststörung habe und die Angst bei mir so präsent ist und so einen großen Raum einnimmt. Aber dieses mich permanent zurückhalten und alles immer runterschlucken und verdrängen und trotzdem noch die Rückmeldung bekommen, so, oh, aber eigentlich ist es ein bisschen krass und eigentlich ist es ein bisschen viel und ach, die Gwen und die ist doch diese Exzentrische, der es immer so gut geht und bla bla bla. Nee, so whatever, denk, was du willst, aber es ist halt anders. Und ich will mich nicht rechtfertigen. Mhm. Und
gerade das Rechtfertigen, das fühle ich sehr. Ich wurde auch sehr lange in der Schule gemobbt und habe wirklich noch bis in die 30er rein Leute dann auf Konzerten getroffen, die sich bei mir entschuldigt haben, dass sie ein bisschen kacke zu mir waren früher.
Immerhin.
Weil ich so anstrengend war, weil ich im Kurs nie aufgepasst habe und immer nach den Notizen gefragt habe. Ja. Und jetzt erst verstehe ich, dass ich einfach reizüberflutet war und dachte so, alles ist wichtig, ich muss alles aufschreiben. Ich komme nicht mit, wie soll ich das denn alle, wie machen das die anderen? Warum können die das alles aufschreiben? Ja. Turns out, it's ADHD. Ja. So, aber du hast es vorhin schon angesprochen, welche Art der Therapie machst du jetzt gerade? Weil du ja so begeistert von deiner Zoom-Therapeutin gesprochen hast.
Die ist einfach ein toller Mensch. Die ist systemische Therapeutin und
magst du erklären, was systemische Therapie ist?
Also eine systemische Therapie, das ist im Endeffekt, also es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Ansätze. Systemisch bedeutet ja erstmal einfach, dass man irgendwas innerhalb eines, nicht gesondert, sondern innerhalb eines Systems betrachtet. Und so ist es eben auch bei systemischer Therapie. Also es wird halt geschaut, irgendwie, in was für einem System bewegt man sich gerade, wer und in was für einem ist man aufgewachsen. Aber ich muss sagen, so strukturiert ist diese Therapie gar nicht, sondern die ist eigentlich so mein monatliches Outlet, wo ich Sachen zusammenfasse. Mhm. Ich muss mich mal gerade ein bisschen anders hinsetzen, weil ich schiele hier immer so vorbei und ich kriege gleich eine Nackenstarre.
Nackenstarre ist nicht gut.
Ich habe auch mal ein bisschen Wärme jetzt gemacht, weil ich finde, jetzt ist es echt doll runtergekühlt.
Ja, wir haben die Klimaanlage an. Der erste Tag, wo es richtig warm hier ist und dann das Wetter ist im Arsch.
Mein Kopf ist heiß, aber der Rest ist kalt.
Naja, das liegt auch daran, dass wir hitzige Gespräche haben, die doch trotz allem, auch wenn wir beide sehr offen über mentale Gesundheit sprechen können, dass es trotzdem eine Überwindung kostet, weil man mit Scham aufgewachsen ist. Wir sind beide mit sehr viel Scham aufgewachsen und versuchen ja immer noch, es allen recht zu machen. Aber wir wollen es den Leuten nicht mal alle recht machen und wir machen es dann aber trotzdem, weil wir gemocht werden möchten. Was jeder will, genau.
Nicht alle sind irgendwie, fühlen sich so existenziell darauf angewiesen.
Du hast vorhin diesen Vergleich gemacht mit, du hast es anders ausgedrückt, aber im Endeffekt, glaube ich, habe ich so verstanden, wir sind in einer privilegierten Lage und wir haben diese Angststörung und anderen Menschen geht es noch viel schlimmer. Das habe ich auch mit dem Glaubenssatz bin ich auch aufgewachsen. Guck doch, dein Kühlschrank ist voll, du hast ein Dach über dem Kopf, was ist denn dein Problem? Das könnte man eigentlich auch jemandem sagen, der ein kaputtes Knie hat. Also du hast doch alles. Wenn du positiv denkst, dann wächst dein Knie auch wieder ganz zusammen. So funktioniert das leider nicht und so ist das auch mit den kaputten Emotionen. So, und die muss man auch bearbeiten, man muss ihnen Zeit geben, man muss heilen und man muss richtig heilen und nicht einfach nur fest dran glauben, dass es von selbst heilt, sondern man muss Arbeit reinsetzen. Ja. Und es ist sehr viel Arbeit, immer wieder sich auf neue TherapeutInnen einzulassen, immer wieder dieselben Sachen zu erzählen oder neue Muster an sich zu entdecken, an denen man noch arbeiten möchte. Und du hast vorhin auch gesagt, manchmal kannst du nicht weinen. Das habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich habe das Problem auch, ich muss mich selber triggern, wenn ich drüber bin und traurig bin, dann gucke ich entweder Grey's Anatomy und ich höre noch traurigere Musik als sonst oder ich höre Emo, Emo-Core.
After You Left My Body von Gwen Doe.
Oder ich höre deinen Song.
Sorry.
Aus deinem neuen Album. das könnte ich auch machen, ja. Aber ich muss getriggert werden mit Musik oder Filmen.
Ja.
Sonst kann ich nicht weinen. Und warum ist das bei dir so? Warum denkst du, kannst du nicht weinen und was hilft dir?
Also eine lange Zeit konnte ich nicht weinen, weil ich wirklich literally Angst hatte, dann zu ertrinken. Also ich hatte das Gefühl, das ist endlos. Ich müsste so doll weinen dann, dass ich ersticken würde. Das war so das körperliche Gefühl. Und deswegen habe ich einfach immer Angst bekommen, sobald ich angefangen habe zu weinen und habe dann wieder aufgehört. Mhm. Und tendenziell ist es immer noch so, dass wenn ich alleine weine, dass ich dann Angst habe, dass ich so abrutsche und es dann ganz schlimm wird. Und wenn jemand dabei ist, habe ich Angst, zur Last zu fallen.
Mhm.
Und deswegen ist es aber inzwischen so, dass ich zumindest phasenweise relativ schnell anfangen kann zu weinen, aber auch relativ schnell wieder aufhöre. Also dann immer nur so quasi so jammerig bin, aber dass ich mal so richtig heule und alles rauslasse und sich das auch so anfühlt, als wäre das so draußen, ja, das kommt nicht so oft vor.
Ja, da kommen wir wieder zur Überangepasstheit und reiße dich doch mal zusammen. Du hast deinen Song gerade angesprochen. Um was geht's in dem Song, damit wir den Leuten das mal erzählen von deiner Perspektive aus? Weil ich finde das immer interessant, dass bei Songs neigen wir Menschen ja dazu, eigene Sachen rein zu interpretieren oder zu projizieren. Aber was war dein Gedanke dabei, wenn du das teilen möchtest?
Ja, es geht um Schwangerschaftsabbruch und ich habe da nur gerade dran gedacht, weil immer wenn ich den Song spiele, gibt es mindestens eine Frau im Publikum, die unglaublich doll anfängt zu weinen. Was ich immer sehr berührend finde, muss ich echt sagen. Und was ich auch irgendwie krass finde, dass ich Lieder schreibe, die Menschen so doll berühren. Ich glaube, das ist so ein Effekt, den viele kennen, die auf die Bühne gehen, dass es irgendwie wild ist, wenn das, was man irgendwie macht, ankommt. Ja, es geht um Schwangerschaftsabbruch, einer von den zwei englischen Songs auf meinem Album. Und der ist sehr akustisch gehalten und ich finde es echt auch ein schöner Song geworden einfach. Mag den gern.
Das frage ich mich ganz oft tatsächlich, wenn ich auf Konzerten bin, weil ich, wie gesagt, auf Musik sehr gut heulen kann. Und ich kann auf jede Musik heulen, auch wenn sie ganz laut ist, auf Metal-Konzerten. Alles ist berührend, was mit Gitarren und schönen Stimmen zu tun hat.
Hauptsache, es geht rein.
Ja, richtig. Aber ja, wenn MusikerInnen dann sich das Publikum angucken und da stehen Leute, die weinen. Wie kriegt man das hin? Weil man hat ja diesen persönlichen Text selber geschrieben. Dieser Text, der andere Menschen zum Weinen bringt, wie kriegt man das hier nicht selber wieder anfangen zu weinen? Weil man verbindet ja was Persönliches damit.
Manchmal kommen mir dann so ein bisschen die Tränen hoch, aber der Wunsch, dass ich den Song gut performe, ist stärker.
Aber voll gut. Also ja. Ist eine gute Einstellung. Wie sieht es denn bei dir aus? Die Frage stelle ich jedem. Es gibt ja also Menschen sowieso, die Depressionen haben, liegen gedanklich ja oft in der Vergangenheit. Und die Menschen, die eine Angststörung haben, haben Angst vor der Zukunft. Und wir sind ja die, die sich die ganze Zeit auf die Gegenwart fehlt mir das Adjektiv, dass man sich immer auf die Gegenwart besinnen soll. Deswegen mache ich immer diese Dankbarkeitsübungen, die ich natürlich auch manchmal eine Woche dann vergesse zu machen. Aber so heute war ich dankbar, dass ich 10 Minuten einfach auf einer Bank gesessen habe und die Sonne auf mich geschienen hat. So, der Tag war komplett scheiße, aber diese 10 Minuten waren schön.
Schreibst du dir dann so eine Liste oder schreibst du einen Fließtext?
Ich mache tatsächlich ein Glas voll, was ich am 1. Januar angefangen habe. Früher habe ich mir Notizen reingeschrieben. Das ist ja auch so so eine teil buddhistische, also teils buddhistisch, teils psychologische Aufgabe. Und dann wurde mir gesagt, mach 3. Und ich kann aber nicht nur 3, dann mache ich 25 und dann bin ich erschöpft davon, abends vom Schlafen gehen die ganze Liste. Aber das muss ich auch aufschreiben. Das war auch wichtig, da sind wir wieder beim, ich kann nicht für mich selber entscheiden, was wichtig ist. Und jetzt mache ich einfach nur auf so kleine, lange Zettel, bis die Zettel voll sind. Also dass ich zwinge mich selber dann nur, die wichtigsten Sachen aufzuschreiben.
Ah ja, okay. Also du schreibst einen kleinen Zettel auf und den rollst du dann zusammen und machst ihn in ein Glas.
Genau, da schreibe ich das Datum drauf und außen schreibe ich drauf, nur mal wie viel es ist, also welcher Tag von diesem Jahr es ist. Manchmal weiß ich das nicht mehr, dann muss ich das nachrechnen oder im Kalender halt gucken online. Aber so könnte ich rein theoretisch am Ende des Jahres oder wenn ich in der Mitte des Jahres so einen richtigen Scheißtag habe, kann ich irgendwie da reingreifen und gucken, ach, was habe ich denn an dem Tag gemacht im Februar? Weil, oh Gott, stimmt, ich habe ja das erlebt. Das war ja voll geil. Das war voll der schöne Tag. So. Und das soll scheinbar das Gehirn psychologisch beeinflussen, dass man merkt, okay, das war jetzt wieder Vergangenheits-Ich, depressive Phase und auch wieder Zukunfts-Ich, so, es wird alles in der Zukunft, alle die ganze Unsicherheit. Und so kommt man wieder in die Gegenwart.
Also ich kenne natürlich Dankbarkeitsübungen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die immer nur so ganz sporadisch gemacht. Wie lange machst du das schon?
Ich habe angefangen, sie nur im Kopf zu machen vor 4, 5 Jahren und dann vor 3 Jahren habe ich angefangen, sie aufzuschreiben. Dann hatte ich eine Phase, wo ich Sterbebegleitung bei einem Familienmitglied gemacht habe. Meinen Bruder, habe ich letzte Folge schon drüber gesprochen. Mhm. Da hatte ich natürlich andere Sachen zu tun und jetzt habe ich wieder damit angefangen, jetzt wo ich aus dem Loch wieder raus bin.
Ja, tut mir sehr leid. Das ist natürlich einfach nur beschissen.
Dankeschön. Ja, beschissen ist ein guter Ausdruck. Beschissen mag ich auch lieber hören als mein Beileid.
Ja.
Mein Beileid ist so eine Floskel und ich habe lieber, dass man flucht und sagt, das ist scheiße. Mm. Das ist richtig scheiße.
Ja, ich meine, ja, es ist immer scheiße, wenn man jemanden verliert, egal unter was für Umständen, aber es ist einfach, ja. Aber hast du das Gefühl, dass dir das was bringt?
Ja.
Also, ja, merkst du einen Unterschied?
Ja. Weil wenn ich denke so, boah, das war ein anstrengender Tag, ich will nur noch auf meiner Couch, Lieblingsort, ich will nur noch für mich sein, alleine sein, aufladen. Und dann mache ich aber diese Übung und merke so, ey, das ist heute passiert, das hatte ich schon wieder voll vergessen, was heute Morgen um 10 passiert ist, voll schön. Und dann schreibe ich so 2, 3 Sachen auf und denke so, eigentlich war es ein geiler Tag. Ich bin auch erschöpft, weil ich viele schöne Momente hatte und auch gute Hormone hatte. Also so,
ist ja, auch nach oben gegangen. Ja, dass man sich quasi daran erinnert, ja. Mhm. Das stimmt, weil das ist ja echt was so psychische Krankheiten machen, dass die den Negativfilter so verstärken. Also quasi den Positivfilter im Endeffekt, dass sie das Positive rausfiltern.
Ja, voll. Aber jetzt habe ich wieder so viele Klammern aufgemacht.
Ja, macht nichts. Ich weiß auch gar nicht, was der rote Faden ist. Also, den gibt's
ich weiß denn. Es.
Ja?
Ja. Ich frage jeden, der hier, ich frage jeder, aber Rheinland. Ich frage mal jeden.
Frag mich mal was, Schätzelein.
Ich frage dich was. Und zwar wollte ich von dir wissen, welcher Song dir in ganz schweren Zeiten weitergeholfen hat. Also wenn du dich für einen Song entscheiden musst. Bei mir ist es, habe ich auch noch nie verraten. Ich frage immer andere. Bring me the horizon, can you feel my heart?
Oha.
Emo-Core.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich kann solche Fragen nicht beantworten. Es gibt ja immer diese, wenn du dich Lieblingsband, Lieblingsalbum, bestes Album, bla. I don't know, Mann. Es ist tatsächlich so, dass ich in Momenten, in denen ich Angst habe oder mich sehr, sehr extrem traurig bin oder so, also wirklich so eine Trauer, die Angst macht, nicht so eine, es gibt ja auch so eine genussvolle Art von Trauer und Weinen, aber bei welchen, wenn ich das nicht habe, dann kann ich gar keine Musik hören.
Mhm.
Also ich habe zum Beispiel mehrere Jahre immer bei zufälliger Wiedergabe dann eher ganz viel Musik geskippt, weil ich das dann einfach nicht ertragen kann, weil es mir so nahe geht. Deswegen ein Song, der
es gibt Millionen Songs. Also einer, der dir so einfällt, wo du sagst, okay, an den kann ich mich erinnern, der war schön, der hat geholfen beim Weinen.
Ach so, um zu weinen.
Zum Beispiel. Also der in einer krassen emotionalen Situation dir geholfen hat.
Also ich kann mich tatsächlich an keine Situation erinnern, wo ich gedacht habe, oh, ich fühle mich total schlecht, ich höre jetzt dieses eine Lied und dann fühle ich mich besser. Es ist eher manchmal so, dass ich mir dann so eine Happy Calm Morning Playlist anmache oder so. Einfach nur für die allgemeine Stimmung und mich immer wundere, wie die kuratiert werden oder wie der Algorithmus das aussucht, weil es auch ganz oft traurige Lieder sind, die dann da drin sind, die ich nicht ertrage. Also geweint habe ich auch schon, wie du gesagt hast, kann ich zu sehr verschiedener Musik, zu sehr viel Musik. Aber woran ich ganz doll denken muss, welche Musik ich skippen musste lange, war Elliott Smith. Mhm. Also ich liebe Elliott Smith, unfassbarer Songwriter, einfach nur geil. Aber sowas von schmerzhaft, dass ich das schwer zu ertragen finde. So geht es mir auch mit manchen Klängen von den Cocteau Twins. Das manchmal geht es einfach nicht. Und ich mag sowas gerne wie Eartha Kitt zum Beispiel. Das finde ich, hat für mich eine sehr positive Atmosphäre. Ihre Stimme und diese Art von Musik oder auch Nina Simone oder Etta James oder so. Einfach so, ja, so die
starke Frauen.
Ich hasse diesen Ausdruck, aber ja.
Die haben einfach, die standen auf der Bühne und haben einen Mittelfinger gezeigt und einfach mit ihrer Stimme so, ich bin eine Powerfrau. Fickt euch alle.
Ja, aber also vielleicht ja auch eben gerade nicht, weil auch dieser Begriff Powerfrau und starke Frau, das ist irgendwie immer so, vielleicht eher mutig. Vielleicht
stimmt.
Würde ich eher sagen mutig.
Ja, besser.
Weil ich weiß zum Beispiel, dass Nina Simone teilweise von ihrem Partner gemanagt wurde oder immer, das weiß ich gerade nicht. Und dass der sie unfassbar schlecht behandelt hat, also misshandelt. Und dass sie quasi im Privaten eine sehr eingesperrte Frau war. Und trotzdem Millionen von Menschen bis heute ganz viel Kraft gibt durch ihre Musik und durch ihre krasse Stimme. Und ja, aber da muss ich schon sagen, wenn ich an so jemanden denke oder auch zum Beispiel Sister Rosetta Tharpe, die quasi Rock'n'Roll miterfunden hat, bevor Chuck Berry sich eine Gitarre gekrallt hat oder dann irgendwelche weißen Dudes es nachgemacht haben. Also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf die gekommen bin. Ich glaube, ich bin auf die gekommen, weil ich gedacht habe, welche Musik fühlt sich für mich hoffnungsvoll an?
Mhm.
Und da muss ich irgendwie an die Musik von diesen Frauen denken.
Aber wir brauchen einen Song. Du musst ja einen von all denen aussuchen. Ich weiß, es ist mega böse. Weil die so viele gute haben.
Dann würde ich sagen At Last vielleicht von Etta James.
Ah, oh, schön. Ja.
Es fängt auch immer so geil an. Also so will ich auch gerne so einen Song einlegen. So At Last. Und dann hält sie das so ganz lange.
Ja.
My love has come along. Und dann lässt sie sich so ultra viel Zeit und ist geil.
Ich habe jetzt spontan Gänsehaut bekommen.
Oh.
Danke dafür. Solltest du machen. Aber du hast jetzt auch einen Festivalsommer vor dir.
Ja.
Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
Vielen Dank.
Und ich danke dir sehr, dass du dich so hier geöffnet hast. Und ich denke, dass du einigen Menschen damit ein Gefühl von du bist nicht alleine gegeben hast.
Hoffe ich mal.
Dankeschön.
Danke für die Einladung und bis ganz bald.
Bis ganz bald.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux-FM-Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux-FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.